Ja, wir starten heute mit der Predigtserie Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Und jetzt habe ich das Buch vergessen, wo ich auf Seite 11 einen Abschnitt lesen wollte. Aber ich steige jetzt dann eben später ein. Also, wir alle spüren, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir uns ohnmächtig fühlen. Und das ist nicht nur die große Weltpolitik, sondern manchmal ist es auch, ich stehe im Stau auf der Autobahn und kann jetzt einfach nicht anders, als wie hier stehen bleiben. Ich kann nicht rechts raus, ich kann nicht links raus und egal, wie eilig ich es habe, ich muss da stehen bleiben. Oder ich kriege irgendeine Krankheit und dann habe ich die eben jetzt. Also das kann doch bloß eine Erkältung sein, eine fiebrige Erkältung und ich hatte irgendwas vor und ich kann jetzt einfach nichts machen, ich habe das. Wir erleben nicht nur in lebensbedrohlichen Situationen, dass wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen, sondern auch in ganz alltäglichen Begebenheiten. Das Erleben von Ohnmacht lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Das ist so. Krankheiten, Arbeitslosigkeit, aber auch der Verlust von Beziehungen oder einfach die Unmöglichkeit, in Kirche, Beruf, Familie etwas zu verändern, weil andere blockieren. Nicht immer habe ich die Kraft und die Möglichkeiten, zum Beispiel auch Beziehungen wieder zum Guten zu wenden. Der andere geht und will nicht mehr. Dann habe ich keinen Einfluss. Das erzeugt Ohnmacht und macht uns hilflos. Nun haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können gegen diese Ohnmacht ankämpfen und das ist oft so unsere erste Reaktion. Das will ich nicht. Irgendwie wird es schon anders gehen und jetzt hänge ich mich rein und dann. Oder wir können die Ohnmacht einfach auch als einen Teil unseres Lebens anerkennen und dann werden wir leichter mit der Realität der Ohnmacht umgehen können. Weil wir auch alle Kräfte in uns tragen, die diese Lähmung der Ohnmacht, die der Lähmung der Ohnmacht entgegenwirken können. Weil Ohnmacht lähmt. Wenn wir jetzt in die Welt schauen, angesichts der Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Krieg und Klimawandel, und je mehr wir von diesen Nachrichten bekommen, desto mehr steigert sich in uns das Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht. Und das erleben wir gerade in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, in unserer momentanen Situation. Was kann ich schon tun? Ich bin diesem Weltgeschehen ausgeliefert. Und je mehr negative Nachrichten kommen, desto eher fühle ich mich ausgeliefert. Bereits 2007 gab es eine groß angelegte Studie über Mental Health, also mentale Gesundheit. Und diese Organisation hieß Mental Health Foundation, war wahrscheinlich keine deutsche Firma. Und die hat herausgefunden, dass das Ohnmachtsgefühl mit Abstand die häufigste Reaktion auf die Probleme der Welt ist. Und bei zahlreichen Menschen entsteht der Eindruck, dass wir von einer Katastrophe in die nächste hineinschlittern. Die komplexe und ohnmächtige Sorge um unseren Planeten, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und jetzt in Israel, die weltweiten Fluchtbewegungen und damit die Verschiebung von Kulturen und Werten und alle daraus entstehenden wirtschaftlichen Folgen. Es ist schon gerade sehr komplex. Ich glaube, unsere Generation hat es noch nie so komplex gehabt. Ich habe immer gedacht, meine Oma, die hätte zu manchen Zeiten, wo ich schon ein bisschen Krise geschoben habe, müde gelächelt. Zwei Weltkriegen und Flucht und allem drum und dran und sechs Kindern. Und also, aber unsere Generation ist diese Komplexität nicht gewohnt. Alles macht uns Angst. Und wie gesagt, hat das Potenzial, uns in Resignation und Verzweiflung zu stürzen. Und dennoch ist es wichtig, dass wir uns damit im Rahmen unserer Möglichkeiten auseinandersetzen. Und da ist es super wichtig, dass jeder wirklich beachten muss, wie viel verträgt meine Seele. Also mit wie vielen Nachrichten darf ich mich auseinandersetzen und muss ich mich auseinandersetzen, damit ich irgendwie Teil des Ganzen bleibe und mich nicht so rausnehme, dass ich sage, ja gut, ich lebe in meinem rosaroten Planeten, das ist irgendwie alles um mich herum, interessiert mich nicht. Aber auf der anderen Seite mich auch zu schützen vor dem, was mich überfordert. Und da muss jeder für sich selber spüren, was ist da mein Weg? Manche brauchen ganz viel Informationen, damit sie sich ein bisschen handlungsfähiger fühlen. Manche sagen, nee, einmal am Tag die Nachrichten, das reicht vollkommen und das reicht aus, damit ich einigermaßen informiert bin. Das muss jeder für sich selber finden und da gibt es auch keinen Weg für alle. Denn nur wenn wir uns auch ein Stück weit mit diesen Problematiken auseinandersetzen, sind wir auch in der Lage, vielleicht, wenn auch nur rudimentär, irgendwas anzugehen. Und das ist wichtig für unsere emotionale und geistliche Gesundheit. Dass wir nicht in dieser Ohnmacht und dieser Resignation stecken bleiben, sondern Ansätze sehen, wo wir agieren und das Leben fördern können. Und in dem Maß, wie wir das tun, werden wir auch die Kraft in uns entdecken, wieder positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln und an ihrer Umsetzung mitzuarbeiten. Und wenn es nicht die ganze große Welt ist, dann vielleicht meine kleine Welt. Aber nicht in dieser Resignation zu verharren. Ohnmacht ist auch eine Nebenwirkung unserer modernen Gesellschaft. Ich glaube, so wie wir das heute erleben, haben das zwei, drei Generationen vor uns nicht erlebt. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die ein ganz großes Streben nach Kontrolle und Sicherheit hat. Und es gehört zu den Megatrends unserer Gesellschaft, dass die Vorstellung von Machbarkeit unser Leben prägt. Wir können alles machen. Und deswegen können wir auch mit so Themen wie Tod und Krankheit und Krisen immer schwerer umgehen. Ohnmacht ist ein Schatten unserer westlichen Gesellschaft. Wir alle leiden ständig unter einem Optimierungsdruck. Schneller, effektiver, besser. Keine Firma, in der nicht geguckt wird, wie man das Ganze, was man hier produziert oder selbst in Sozialberufen, wie man Ablauf in der Pflege schneller, besser und effektiver macht. Wie man Geld einsparen kann und Personal einsparen kann und wie das alles immer besser wird. Und auch wir selber, schlanker, fitter, selbstbewusster, im Christlichen geistlicher, heiler, liebevoller, hingegebener. Also es ist immer dieses Mehr. Da geht noch was, da muss noch mehr. Für jedes Thema gibt es Dutzende von Ratgebern und Büchern. Also ich glaube, meine Oma hat sich nie einen Kopf drum gemacht, ob sie jetzt mit ihren 60 noch schlanker werden muss. Also das wäre, glaube ich, völlig abstrus gewesen. Aber uns, die wir jetzt zum Teil auch schon auf die 60 zugehen, ich gucke jetzt niemanden an. Also. Wir haben auch immer noch dieses, wir müssen noch fit sein und wir müssen noch und wir müssen noch. Der Nachteil des Ganzen ist, ich meine, es gibt ja auch einen Vorteil, es gibt ja auch eine positive Dynamik, wenn man versucht, Dinge zu verbessern oder an sich selber zu arbeiten oder so. Aber der Nachteil ist eben, dass wenn trotz aller dieser tollen Ratgeber, Bücher und Tipps es uns nicht gelingt, beruflich erfolgreicher zu sein, abzunehmen, den idealen Partner zu finden, die optimale Arbeitsstrategie zu entwickeln, dann glauben wir ziemlich rasch, dass es an uns liegt. Also dann liegt es ja an mir, dann habe ich nicht genug gemacht, mich nicht genug damit auseinandergesetzt, den falschen Ratgeber gelesen. Und wir können ganz schlecht damit umgehen, dass Dinge einfach manchmal auch so sind, wie sie sind. Und so bleiben, wie sie sind. Und auch so sein dürfen, wie sie sind. Und so bleiben dürfen, wie sie sind. Wir können nicht alles kontrollieren und bewerkstelligen. Und dies zu akzeptieren gelingt uns deshalb nur so schwer, weil unsere Gesellschaft durch und durch davon geprägt ist. Ich begleite verschiedene Menschen und unter anderem auch einen Gemeindeleiter aus einer ein bisschen größeren Gemeinde im Norden. Und das letzte Begleitgespräch war der Einstieg, dass er gesagt hat, ja, er braucht ein paar Techniken, damit er sich schneller entspannen kann. Er hatte jetzt 3 Tage Urlaub und nachdem er also von den Sommerferien ab durchgearbeitet hatte, hat er es in diesen 3 Tagen nicht geschafft zu entspannen. Und ich habe es mir dann verkniffen zu sagen, ach was. Also ja, und dann hat er weiter erzählt, er hätte eigentlich eine ganze Woche gehabt, aber dann ist der beim Alpha-Kurs kochen sollte, ausgefallen. Und dann musste er alleine für die 40 Leute vom Alpha-Kurs kochen. Und dann hat noch jemand für die Predigt am Sonntag abgesagt. Und dann musste er auch noch schnell eine Predigt schreiben. Und schon beim Zuhören ist es mir ganz... Und dann habe ich so gesagt, ja, wie wäre es denn zum Beispiel gewesen, wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, dass du gesagt hättest, okay, jetzt da beim Alpha-Kurs jetzt kocht da niemand, dann machen wir irgendwie Maultaschen aus dem Gefrierregal oder irgendwas, wo halt schnell geht und wo du nicht 3 Stunden kochen musst. Nee, das geht gar nicht, weil wir sind dafür bekannt, dass wir immer das beste Essen haben beim Alpha-Kurs. Gut, wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen, vielleicht die Predigt ausfallen zu lassen und zu sagen, wir machen heute einfach eine längere Lobpreiszeit, eine längere Gebetszeit oder so? Nein, es gibt Menschen, die kommen überhaupt nur wegen den guten Predigten zu uns in Gottesdienst. Da habe ich gesagt, ja gut. Dann heißt es halt, dass du dich jetzt damit, dass du das akzeptieren musst, dass dein Leben so ist, weil du willst und kannst anscheinend nichts verändern. Und dann musst du es akzeptieren, dass das Leben dann so aussieht, wie es aussieht. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn man das akzeptiert, kommt man auch nicht mehr in Druck. Das ist auch eine Realität. Wenn ich irgendwie akzeptiere, das ist, wie es ist, und nicht dagegen angehe, dann komme ich auch hin. Nein, das geht auch nicht. Also es war ein bisschen fruchtlos, dieses Gespräch. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es eben, dass unsere Gesellschaft so durch und durch davon geprägt ist, dass wir immer alles noch besser machen müssen. Dass es nicht auszuhalten ist. Und dass ich mich sofort als schlechter Leiter fühle, wenn ich jetzt nicht 150% biete, wie sonst auch immer. Also ich habe damit kein Problem, das wisst ihr ja alle, gell? Also ich kann auch mal sagen, heute... Auch mal was anderes. Also, aber das ist ein ganz wichtiger Schritt zu erkennen, das liegt nicht an uns persönlich, sondern das ist unsere Gesellschaft. Die Idee der Machbarkeit und das Streben nach fortlaufender Optimierung mutieren zu einer lebensfeindlichen Illusion und Überforderung. Und in diesem Prozess stecken wir alle drin. Dem können wir uns nicht entziehen. Wenn wir verstehen, dass Überforderung und Ohnmacht in uns eben dieses Resignieren auslöst und auch diese Blockade, dann können wir damit umgehen. Wir können dieser Idee der scheinbar Allmachbarkeit etwas entgegensetzen. Schon mal allein, dass wir es realisieren und dass wir uns dagegen stellen, dass wir sagen, nee, muss ich nicht. Ich muss nicht alles immer noch besser machen. Es genügt auch so. Und wenn ich einen Stress habe und irgendein Besuch kommt, dann kann ich auch einen Kuchen kaufen, Koppenrad und Wiese bäckt. Und muss nicht selber. Und mir zu erlauben, Dinge nicht immer perfekt im Maß meiner eigenen Perfektionswelt zu gestalten, weil da hat ja jeder auch seine eigene. Manche haben nie ein Problem, bloß Kekse und einen Kuchen hinzustellen, den sie schon 2 Tage vorher aufgetaut haben. Und andere, die müssen immer dann was ganz, also die haben einfach eine andere Vorstellung, auch von Ordnung und Sauberkeit. Also neulich sagt eine Bekannte zu mir, ihre Freundin lädt nur dann Besuch ein, wenn sie davor die ganze Wohnung geputzt hat. Da denke ich, hätte ich selten Gäste. Also so, diese eigenen Maßstäbe, nach denen wir leben, einfach immer mal wieder auf den Prüfstand zu nehmen und zu schauen, sind die realistisch und müssen diese sein? Wir können dem was entgegensetzen. Und wir können erkennen, dass sich hilflos und ohnmächtig fühlen nicht immer bedeutet, es auch zu sein. Und hier käme jetzt die Geschichte von der Seite 24 des Buches, das ich zu Hause gelassen habe. Aber ich weiß noch, was das für eine Geschichte ist. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. dass Elefanten, die jetzt zum Beispiel im Zirkus arbeiten, die werden als kleiner Elefant, also sobald die geboren werden, werden die angekettet mit einem Fuß an den Pflock. Und als kleiner Babyelefant können sie den Pflock nicht rausziehen. Der ist fest und sie lernen, angekettet am Pflock, bleibe ich stehen. Und die lernen das so intensiv, dass sie auch als erwachsener Elefant an einem kleinen Pflock angekettet sein können und die werden den nicht rausziehen versuchen, weil sie gar nicht glauben, dass es geht. Wir haben so intensiv gelernt, dieser Pflock, sobald ich da irgendwie festgebunden bin, geht nichts mehr. Und das haben sie so verinnerlicht, dass sie als erwachsener Elefant, wo sie mit Leichtigkeit einfach weiterlaufen könnten, das akzeptieren, dass dieser Pflock sie festhält. Und so sind wir auch ein Stück weit immer wieder geprägt von dem, was wir in der Vergangenheit erfahren haben. Wo wir vielleicht gemerkt haben, da habe ich keine Möglichkeit, da geht sowieso nichts. Vielleicht hatten wir uns das auch oft genug gesagt als Kind, ach, das kriegst du eh nicht hin. Ah, da brauchen wir gar nichts dagegen machen, das hilft sowieso nichts, das nützt eh nichts. All diese Dinge unseres Lebens, die haben uns geprägt und diese Dinge auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und sagen, ja, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Habe ich wirklich keine Möglichkeit? Und da, sobald wir anfangen so zu denken, entwickelt sich auch wieder neue Kreativität. Und es zeigt sich an dem, wie wir dann mit solchen düsteren Situationen, wie im Moment mit einer veränderten Weltsituation umgehen. Angela Merkel wurde sehr oft kritisiert wegen ihrer Aussage, wir schaffen das. Kritisiert und angefeindet. Aber letztlich kann nur ein Mensch, der der Überzeugung ist, dass auch eine unmögliche Situation zu handeln ist, positiv umgehen und Kraft und kreative Energie entwickeln, um wirklich was zu verändern. Wenn ich von vornherein schon gleich sage, das schaffen wir eh nicht, dann wird auch nie eine Idee entstehen, wie wir überhaupt was tun können. Vielleicht kriegen wir es am Ende nicht so toll hin, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber allein schon diese Aussage, ich schaffe das, gibt mir Kraft, Dinge zu überleben oder auch zu gestalten. Das ist auch Erfahrung, die ganz viele Insassen von Internierungslagern, auch aus dem KZ, immer wieder gesagt haben. Eine positive Sicht auf irgendwas, was ich, und wenn es nur so mini klein ist, verändern kann, hat ihnen geholfen, da durchzugehen durch diese Zeit. Viktor Frankl, das ist der Entwickler der Logotherapie, der war eben im KZ und er entdeckt im KZ folgende Realität: Wer um das Warum weiß, erträgt jedes Wie. Sobald ich dem, was ich lebe, einen Sinn geben kann, und wenn dieser Sinn nur ganz mini ist, dann kann ich ertragen, was mir zustößt. Dann kann ich trotz völliger Entmenschlichung Ja zum Leben sagen und Kraft zum Leben entstehen lassen. Und darum ist es überlebensnotwendig, uns nicht in den Strudel von Hilflosigkeit hineinziehen zu lassen. Ein wichtiger Faktor dabei ist, darauf zu achten, dass wir zwar realisieren, was in der Welt vorgeht, aber es auch nicht noch zusätzlich dramatisieren. Dazu neigen wir nämlich auch, zumindest mal wir Deutschen, dass man Dinge immer noch schlimmer macht. Da ist es eh schon schlimm und dann dichtet man noch was dazu oder überhöht es noch. Und manchmal frage ich dann, also manche Menschen kommen dann und erzählen mir irgendeine Story und dann sage ich, wo hast denn das jetzt her? Also da ist so ein Funke Wahrheit drin, was wirklich passiert ist, und dann wird es noch mordsmäßig übertrieben. Und das geschieht aber auch in uns selber immer wieder. Ich habe zum Beispiel vielleicht irgendwie Angst, dass die Karin ein Problem mit mir haben könnte. Und dann gehe ich in meinem Inneren das immer wieder durch. Und indem ich das durchgehe, wird das Problem immer größer und die Karin immer bedrohlicher. Und am Ende. Also da gibt es die Geschichte mit dem Hammer, ne? Die kennen vielleicht manche aus dem Deutschunterricht, so ein Mann will sich einen Hammer ausleihen und denkt, ah, der Nachbar, der hat letztes Mal schon so komisch geguckt. Wenn ich den jetzt frage, ob er mir einen Hammer gibt, dann... Und dann steigert er sich da so rein, dass er irgendwann mal hingeht, klingelt und sagt, ich brauche Ihren doofen Hammer gar nicht. Auch das in uns immer wieder zu enttarnen und zu sagen, hey, wo bin ich gerade unterwegs gedanklich? Und viele Menschen haben innerlich aufgegeben, über eine Zukunft nachzudenken, die ihnen wünschenswert erscheint. Sie haben aufgehört, von einer Zukunft zu träumen, auf die sie hoffen, weil sie so feststecken in dem, was gerade nicht gut ist. Aber je mehr wir auch in die Zukunft schauen können und sagen können, hey, da kommen auch wieder andere Zeiten und da kann wieder neues Leben entstehen und wir haben Einfluss darauf. Die Zukunft beginnt damit, dass wir anfangen, eine neue Art von Geschichten zu erzählen. Hoffnungsvolle, träumende Geschichten, die uns Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen. Was wäre, wenn? Und Martin Luther ist da einer, der so einen Satz geprägt hat, den die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Und wenn ich so ins Leben gehe, das alles, was ich jetzt gepredigt habe, das könnte ich auch jedem XY erzählen. Aber wir haben ja noch einen Faktor J, wie auch immer, Christus, Jesus. Also wir haben ja noch jemand anders mit drin. Und wir können ja auch noch, oder wir können auch darauf vertrauen, dass diese Welt, so wie sie sich darstellt, nicht das ist, was die endgültige Perspektive ist. Sondern wir können ab und zu mal einfach auch heraustreten aus dieser weltlichen Perspektive und aus Gottes Perspektive diese Welt angucken. Gott, was hast du für diese Situation für einen Plan? Vor vielen, vielen Jahren haben wir in der Seelsorge immer mal wieder so diesen Satz gehört, wenn ich in einer unmöglichen Situation stecke, dann so zu beten, Gott, ich bin gespannt, wie du da mit mir wieder rauskommst. Ich bin gespannt, was du mit dem jetzt hier vorhast. Und damit auch so diese Verantwortung, ich muss es jetzt rocken, abzureichen, hinzureichen zu jemand, der die größere Kraft und Macht hat. Und zu sagen, du hast eine Möglichkeit, auch da, wo ich gar keine sehe. Du hast eine Möglichkeit, du hast einen Plan, du kennst den nächsten Schritt und ich bin gespannt, wie der aussieht. Bei den Wanderexerzitien habe ich eine Frau begleitet und die hat mir dann auch sehr umfangreich ihre Geschichte erzählt und ich bin innerlich so richtig immer mehr in Stress geraten mit diesem Gedanken, was machen wir denn damit? Wo führe ich dich jetzt hin? Was gebe ich dir für einen Impuls? Und ich habe gemerkt, wie sich so mein Inneres so zusammenkrampft. Und dann habe ich mich erinnert an unsere coole Ausbildung zur geistlichen Begleitung, wo es heißt, ihr müsst gar nichts. Gott ist der Handelnde. Und dann, das war so befreiend. Ich habe mich dann so zurückgelehnt. Und als sie dann fertig mit erzählen war, habe ich gesagt, boah. Ich bin echt gespannt, wie Gott es in dieser Woche mit dir macht. Und das war so entspannend. Und Gott hat mit ihr in dieser Woche ganz viel gemacht und hat an ihr gehandelt. Aber so von uns selber wegzugehen, auch von unserer Machbarkeit und von unserem Druck, Dinge machen zu müssen, hin zu dem Gott, du hast Ideen. Und dann zu erleben, wie Gott Ideen schenkt. Manchmal vielleicht nur kleine Schritte. Um eine Situation, die vorher ganz festgefahren war oder mir überhaupt nicht sinnvoll erschienen ist, irgendwie handeln zu können. Ein praktisches Beispiel aus dem Staff-Meeting. Die Vineyard hatte ganz lange so immer die Strategie, wir müssen Gemeinden gründen, wir müssen Gemeinden gründen. Und bis 2020 haben wir 200 Gemeinden gegründet. Und wir haben 200 Gemeinden gegründet mit so und so vielen Mitgliedern und so viel Lobpreisleiter brauchen wir dafür. Wir sind ständig mit irgendwelchen Zahlen erschlagen worden. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich irgendwann mal ausgestiegen bin. Und als ich gesagt habe, Leute, macht ihr euer Ding? Also ich mit unseren 20 Gemeindemitgliedern, ich glaube nicht, dass ich in den nächsten 5 Jahren irgendwas gründen werde. Also das, wenn wir uns halbieren, dann ist es für jeden nicht genug. Also ich bin da raus.
und habe mich auch so innerlich ziemlich distanziert von dieser Art der Leiterschaft an diesem Punkt. Und jetzt hat das Leitungsteam gewechselt und wir hatten das dritte Jahr jetzt, wo wir so zusammenkommen. Und mit einem Mal, also das ist auch angekommen irgendwo, also ich habe es auch natürlich verbalisiert, ich habe auch gesagt, hey Leute, das ist mir zu viel Druck und das ist mir überhaupt. Und mit einem Mal werden die kleinen Gemeinden auch viel mehr gesehen und es wird auch von vorne zum Beispiel gesagt, wir wissen, es gibt Gemeinden, die haben nicht das Potenzial, jetzt irgendwas zu gründen, weil sie zu klein sind und weil sie vielleicht auch von ihrer Situation her gerade an einem anderen Punkt sind. Aber wir können alle dafür beten, dass was Neues entsteht. Das können wir alle. Und damit haben wir Teil an dem ganzen Geschehen. Ihr könnt beten oder könnt einmal im Jahr eine Kollekte einsammeln für Gemeindegründungen und damit irgendwie Anteil nehmen an dem großen Projekt. Und da habe ich gedacht, ja, das klingt einladend. Und ich denke so, wenn wir anfangen so zu denken, ich muss nicht das große Problem lösen, aber ich kann schauen, was für einen kleinen Beitrag kann ich leisten. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann kann er mir dafür Kreativität schenken, er kann mir Ideen schenken, er kann mir die Augen öffnen für bestimmte Dinge. Und ihr werdet erleben, wie dadurch diese Hilflosigkeit und die Ohnmacht kleiner wird. Manchmal hilft es schon, wenn wir einen Kranken besuchen können und irgendwas für ihn tun können, damit es auch uns besser geht. Wenn wir nichts gegen die Krankheit tun können. Oder wir können vielleicht nichts dagegen tun, dass jemand verlassen worden ist. Aber wir können vielleicht ihn immer wieder besuchen oder anrufen oder eine Karte schreiben, um die Einsamkeit ein Stück weit rauszunehmen. Die kleinen Schritte, die uns möglich sind zu sehen. Und ich bete da oft drum, dass ich sage, Gott, zeig mir einfach, was ich machen kann. Zeig mir, was so kleine Dinge sind, die ich tun kann. Ich kann nicht die ganze Welt verändern. Aber an meinem Platz kann ich Dinge verändern. Und indem ich das tue, löst sich diese Hilflosigkeit und die Ohnmacht wird weniger. Damit werden wir jetzt die nächsten Predigten auch noch umgehen. Also wir hatten vor, dass wir 4 Predigten zu diesem Thema machen und werden da an verschiedenen Punkten noch vorbeikommen, auch ganz praktisch, wie können wir noch mehr in uns dazu stärken. Eine Predigt wird heißen, und wenn sich einfach nichts verändern lässt, also wie gehe ich auch damit um, wenn es nicht besser wird, auch mit den kleinen Schritten. Und also wir werden einfach in dem Thema noch ein bisschen drin bleiben, aber für mich ist echt der entscheidende Punkt, ob ich da mit Gott oder ohne Gott drin bin. Ich habe es beim letzten Gottesdienst als Zeugnis erzählt, wo uns eine ganz schwierige Nachricht erreicht hat, wo jetzt auch keine Lösung, also wo keine Lösung in Sicht ist, wo auch nicht viel von uns möglich ist zu verändern, wo ich dann sofort gespürt habe, ich gehe zurück in Gottes, also ich habe immer das Gefühl gehabt, Gott steht so hinter mir, ich gehe zurück in Gottes Arme und weiß, hey, da ist noch jemand anders und ich muss jetzt auch diese Familie nicht retten und ich muss nicht die Situation auflösen und ich muss jetzt nicht die coolen Ideen haben, auch wenn sie mich nach Ideen gefragt haben, aber es ist nicht meine Verantwortung, dass das jetzt gut wird. Ich kann sie im Gebet mittragen, ich kann im Gespräch da sein, aber Gott ist der, der handeln muss. Und das ist so hilfreich. Und ich denke, das ist so schön, dass wir Gott auf diese Weise erleben, weil es gibt keinen anderen Gott, der so ist. Keinen anderen. Die anderen Götter, die es so auf der Welt alle gibt, in allen Religionen, die ziehen sich immer zurück und sagen, warten wir mal, was die da hinkriegen oder nicht. Und jetzt macht es mal gut und dann können wir uns vielleicht euch wieder zuwenden. Und unser Gott ist der nahe Gott. Und das ist einfach was Wunderbares. Und er ist uns so nah, dass er uns immer wieder auch im Abendmahl so nah kommen will, dass er in uns Wohnung nimmt, Johannes 17. In uns. Ich in dir und du in mir, mein Gott. Das ist, was wir im Abendmahl feiern. Wir singen jetzt noch ein Lied und dann feiern wir gemeinsam Abendmahl.